Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück bei Stärke beginnt im Kopf. Hinter uns liegen zwei spannende Episoden zum Thema Leistungsdruck und vor allen Dingen, wie verschiedene AthletInnen damit umgehen. In der heutigen Folge wollen wir von Spomann noch einmal beschreiben, wie unsere Sichtweise auf dieses Thema ist und ein paar praktische Ansätze geben, wie man dem Thema im Sport, aber auch im täglichen Leben am besten entgegentreten und Leistungsdruck bestmöglich für sich nutzen kann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind. Jo, hallo Lene, grüß dich. Zwei spannende Gespräche, die wir da wieder von dir lauschen durften in den letzten zwei Wochen zum Thema Leistungsdruck. Erzähl doch mal, was ist dir besonders hängen geblieben aus den beiden Gesprächen?
Wir hatten diesen Monat ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema ja Leistungsdruck und vor allem, wie man damit umgeht. Und wir hatten ja sowohl den Sascha Wolf als auch den Josia Topf da in den Interviews gehabt, die ich ja auch beide ja schon von klein auf oder beziehungsweise auch im Bachelor im Sport dann kennengelernt habe und da auch eine persönliche Verbindung habe. Deswegen hat es mich umso mehr nochmal interessiert, mit ihnen dann ja diese Fragen auch durchzugehen und sie nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und vor allem bei dem Sascha Wolf, mit dem bin ich auch aufgewachsen tatsächlich und habe auch schon immer mit Staunen so verfolgt, wie er das eben in dem sehr jungen Alter auch schon in die Bundesliga geschafft hatte und sich da auch so sein Standing, seinen Platz auch erkämpft hat und da auch ein totales Vorbild auch für junge Wasserballer und Sportler ist, mit dem Mindset, wie er das dorthin geschafft hat. Und auch, ne, ich kann mich noch erinnern, in Corona, was er eben erzählt hat, da mit seinem Papa gefühlt ein Jahr lang da trainiert hat. Das erfordert ja so eine Willensstärke. Wahnsinn, hab ich gedacht. Genau.
Absolut, krass,
ja. Ja, und
Und das andere Beispiel halt ja auf ganz eigene Weise auch, ne? Das ist ja noch für uns, für dich und mich jetzt noch schwieriger vorstellbar einfach, ne?
Absolut, ne? Also sich da alleine durchzukämpfen, eine Teamsportart, wirst du ja ein bisschen auch durchs Team getragen, aber dass da alleine wirklich jeden Tag auch im Dunkeln sich, ne, in so einer schwierigen Zeit da in die Halle zu stellen und diesen Ehrgeiz aufzubringen, Hut ab, wirklich, ja.
Ja, genau. Also mir ist auch wirklich bei beiden und fand ich auch, ich finde es immer so faszinierend, wenn man dann auch mal jemanden aus dem Parasportbereich dabei hat. Ne, ist auch was, ein Thema, wo ich dachte, dem man auch durchaus mal ein Monatsthema widmen könnte in irgendeinem besonderen Gesichtspunkt, dass die ja auch weitestgehend aber auch das Gleiche natürlich erzählt wie der Sascha, der Josia. Ne? Beide haben eigentlich so in den Vordergrund gerückt, man kann es nur wirklich an die Spitze schaffen, auch bei dem ganzen Leistungsdruck und bei dem Druck, den man sich selber macht und der Willensstärke, die man aufbringen muss, wenn man einfach gnadenlose Motivation hat und diesen Druck auch irgendwie schafft, in Spaß umzuwandeln, ne? Finde ich, das ist so meine Kernaussage hinter den beiden gewesen.
Absolut. Und ich finde auch den Josia, ich durfte ihn ja auch persönlich kennenlernen, jetzt nicht nur, also auch über das Interview hinaus, auch 2-3 Jahre mit ihm trainiert und auch am Beckenrand gestanden. Und er hat mich wirklich, also der ist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit und der zeigt halt auch trotz dieser körperlichen Einschränkungen, wie er das halt da auch in allen Lebensbereichen geschafft hat. Ich meine, der fährt selbstständig Auto, der studiert Jura, was ja auch super anspruchsvoll ist, als Studienfach noch nebenher, und war bei den Paralympics, Weltmeisterschaften, sonst wo erfolgreich. Also finde ich, da zeigt sich ganz klar, wie du gesagt hast, das Mindset ist da ganz entscheidend.
Ja, generell ist trotzdem aber so der Druck, der im Hintergrund steht, ja, ein Riesenthema in ganz verschiedenen Facetten eigentlich, wie der entstehen kann, ja, ob man sich nun selber gestaltet oder auch von außen an einen herangetragen wird eher. Gerade im Sport ein riesiges Thema. Warum würdest du sagen, ist das heutzutage gerade so relevant? Ist das mehr geworden in den letzten Jahrzehnten?
Also ich würde tatsächlich sagen, so von meinem Gefühl her schon, weil wir leben auch so ein bisschen in einer Leistungsgesellschaft, finde ich. Und das wird uns schon von klein auf so, sei es jetzt, ne, in der Schule, wenn wir dort eingeschult werden, dann nochmal ein Hobby verfolgen jetzt, ne, sei es irgendein Sport. automatisch so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass wir so einen gewissen auch Leistungsstandard manchmal zu erfüllen haben. Und wir haben auch in der Psychologie, also ich studiere das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, so kennengelernt, dass es so drei grundlegende Motive gibt. Und bei jedem, wir haben die alle angeboren. Es gibt einmal das Leistungs-, das Macht- und das Bindungsmotiv. Und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ich durfte selbst bei mir feststellen, da war meine Selbstwahrnehmung gar nicht so schlecht gewesen, dass bei mir das Leistungsmotiv auch ganz schön stark ausgeprägt ist. Und vor allem halt auch nochmal, glaube ich, durch den Sport und auch das Studium, was ich mache, nochmal da ein bisschen mehr gefordert wird, auch einfach durch den Kontext. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass du schlimmstenfalls auch in richtigen Belastungsphasen, so auch Prüfungsphasen oder auch mal Sportphasen, wo wir so richtig große Wettkämpfe hatten, dass sich das dann ja auch krass ja auch im Körper zeigt, ne? So Symptome wie so Schlafprobleme oder dass du so übermäßig trainierst und einfach deinen Körper so ein bisschen auch so an den Rand der Erschöpfung bringst, bis hin dann schlimmstenfalls zum Burnout. Das durfte ich jetzt zum Glück noch nicht feststellen, aber ja auch viele Leute bei mir im Umfeld einfach, finde ich, diesen Leistungsdruck und auch diesen Leistungsgedanken immer präsenter haben in ihrem Leben und das schon sehr viel auch Raum bei uns einnimmt, ja.
Ist spannend. Wir kommen ja zum Ende zum praktischen Teil wieder. Und da können wir dann ein Stück weit drauf eingehen, wie wir vielleicht motivationstechnisch da sehr unterschiedlich getrieben sind. Da habe ich mit Phil auch im Podcast ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass bei mir so dieser Leistungsgedanke so gerade im sportlich selten so im Vordergrund war. Aber kommen wir später zu noch. Vorab vielleicht noch, ich finde es ja immer mega spannend. Gerade du bist ja auch noch sehr jung jetzt und gerade Jugendliche wachsen halt natürlich in ihrer Lebenslage auf, in ihrer Situation, in der sie sind, in der Welt, in der sie leben. Und dieses Thema dann auch erkennen für sich ist ja erstmal gar nicht mal so leicht, denke ich mal, dass man damit irgendwie mal den Berührungspunkt bekommt, darüber nachzudenken und da auch so eine gewisse, ja, eine Resilienz aufzubauen, kann man wahrscheinlich sagen, ne, gegen diesen Druck. Und da würde ich dich auch mal fragen, Resilienz ist schon in diesem Kontext ein gutes Wort, glaube ich, ne, dass man da einfach sicherer wird.
Genau, da triffst du so den Nagel auf den Kopf. Das ist genau das, was man braucht in dem Kontext, weil vor allem halt mentale Gesundheit, sei es jetzt im Sport, aber auch in allen anderen Lebensbereichen, wo uns Leistungsdruck oder eben dieser Leistungsgedanke begegnet, die Grundvoraussetzung ist. Das heißt vor allem in der Psychologie, dass man die gewisse psychische Widerstandsfähigkeit braucht, ne? Also dieser Druck, der fordert uns natürlich nicht nur psychisch, als auch physisch. Und da muss man versuchen, in diesen auch mal Rückschlägen oder Krisen oder auch einfach diesen dauerhaft präsenten Druck auch konstant auch, dass man das auch durchhält, ne, und auch gegenzuhalten und da auch nicht zusammenzubrechen schlimmstenfalls. Ich hatte auch einige Sportler, die dann auch auf die Sportschule gegangen sind, was ja auch so oftmals dann der typische Weg ist, wenn man das auch professionell dann verfolgt und dort auch feststellen können, auf diesem Leistungsniveau war dann auch die Resilienz gar nicht mehr so gegeben. Und auch das Thema mentale Gesundheit hat leider gar nicht den Platz gefunden, wie es, finde ich, sein sollte. Und die sind dann auch zurückgekommen und haben dann leider den Sport nicht mehr fortgeführt, weil sie dann zu sehr gefordert waren in dem Sinne.
Ja, krass. Wäre jetzt auch so eine Sache, die mich jetzt interessiert hätte, ob du jetzt gesagt hättest, dass eine aktive Sportkarriere auch automatisch da irgendwie zu mehr Resilienz vielleicht führt, wenn man da irgendwie reinwächst und daran wächst. Aber das ist dann auch nicht unbedingt der Fall, wenn es nicht entsprechend begleitet wird, höre ich da so raus, ne?
Genau, es ist nicht automatisch gegeben. Resilienz ist ja auch vor allem was man nicht jetzt von Grund auf angeboren bekommt, schon ein gewisser Teil, aber man kann auch ein Leben lang daran arbeiten. Und gerade jetzt im Sportler-Kontext lerne ich ja auch nicht mit, sei es jetzt irgendwie in der Mannschaft zu verlieren oder mal im Wettkampf richtig schlecht zu sein, eine schlechte Zeit zu schwimmen, wie es jetzt bei uns war. Man wächst ja so ein bisschen auch mit den Herausforderungen und auch mit solchen Niederschlägen, wie man dann auch emotional damit umgeht, ne? Nicht sich direkt als vollen Verlierer, dass man jetzt gar nichts mehr in der Sportart verloren hat, schlimmstenfalls zu sehen, sondern da auch so ein bisschen sich zu reflektieren, okay, woran hat es gelegen und das bestenfalls beim nächsten Mal dann auch in den Punkten besser zu machen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Das ist, hast du ein gutes Beispiel parat von einem Sportler oder einer Sportlerin, die besonders gut das für sich vollbracht hat in letzter Zeit?
Also ich fand ein total beeindruckendes Beispiel war der Kim Gottwald gewesen. Nämlich hat in Deutschland jetzt der erste Lasso Ultra stattgefunden. Das ist so ein bisschen ja ein Ultralauf. Event,
Ja.
würde ich sagen. Und ich finde, das ist so das Paradebeispiel für mentale Stärke. Weil, also ich habe diesen Livestream über ein komplettes Wochenende von Freitag bis Montag immer wieder mal verfolgt gehabt. Egal, ob jetzt Nacht war oder Tag. Die sind 67 Stunden am Stück durchgerannt. Fast 3 Nächte und Tag am Stück. Also 450 Kilometer hat er das geschafft. Und das finde ich ist, das zeigt so eine mentale Belastbarkeit. Immer wieder auch seinen Körper dann mit dieser mentalen Resilienz, mit der Stärke dann auch über diese eigentlichen Grenzen, die wir uns ja auch aufgezeigt werden im Leben, auch darüber hinauszubringen. Also fand ich wahnsinnig beeindruckend.
Ja, unvorstellbar. Ne, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also körperlich erstmal, aber tatsächlich mental noch umso mehr. Ne, dass dann, ich glaube, je stärker, sei man noch so physisch fit, dass der innere Schweinehund, der wird so oft rauskommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ne?
Absolut. Ja, und er hat auch gesagt, er hat ab der Hälfte schon Knieschmerzen bekommen gehabt, die ihn richtig dolle belastet haben. Aber er hat versucht eben mit dieser mentalen Resilienz, der hat halt wirklich dann auch von Runde zu Runde gedacht. Er hat jetzt nicht am Anfang natürlich gedacht, oh, ich laufe jetzt hier 3 Tage durch, 450 Kilometer, sondern er hat sich Runde für Runde vorgekämpft und hat da auch über Jahre hinweg wirklich so eine mentale Stärke aufgebaut, um sowas auch für uns fast unmenschlich ist. Also ich kann mir es auch einfach nicht vorstellen, wie man das schafft. Auch, ja, die haben ja jetzt keine Form von irgendwie sonst was für Unterstützung, ne? Also Doping ist ja gar nicht gegeben. Die hat mal eine Schmerztablette genommen. Das war schon auf jeden Fall da, weil so ein Knieschmerz, der schränkt dich natürlich schon beim Laufen ein. Aber er hat da klar auch gelernt, einfach nicht gegen den Schmerz zu kämpfen, sondern eher mit ihm umzugehen durch diese mentale Stärke, die er aufgebaut hat.
Und höre ich auch da so raus, dass so kurzfristig Denken da vielleicht auch ein Mittel ist, um da besser gegen anzukommen, ja, dass man so langfristig denken, wie es sonst, denke ich mal, oft vorteilhaft sein kann, in dem Fall nicht so gut funktioniert.
Genau, also bei so einer krassen Leistung, der hat halt, man nennt das so mentale Segmentierung, also der hat so ein bisschen den Gedanken, dass er den Lauf nicht als Ganzes eben sieht, sondern immer wieder in so kleine, erreichbare, greifbare Etappen, ne? Also sei es jetzt erstmal, okay, ich schaffe jetzt erstmal 10 Runden und dann erstmal bis dorthin oder dann waren es die 100 Kilometer gewesen. Und so hat er sich vorgekämpft, bis er dann eben auch seinen eigenen Rekord auch übertroffen hat und da wirklich 3 Tage lang alles gegeben hat, bis an die Grenze.
Krass, ja. Und auch, man findet auch da einfach schnell wieder die Parallelen zur sonstigen Welt, ne, zum Berufsleben. Ne. In der Zielsetzung soll man ja auch nicht nur ganz krass langfristige Ziele setzen, sondern am besten mehrere und so ein Etappenziel, das man vielleicht auch durchaus mal dann noch schnell erreichen kann. Und ja, da eigentlich weitestgehend das Gleiche, aber trotzdem speziell. Ne?
Genau, und es sind ja auch immer wieder kleine Erfolge, ne, die wir dann auch auf dem großen Weg auch erreichen zu unserem Endziel. Also sei es jetzt auch im Studium irgendwie jetzt sich vorzunehmen, okay, eine Prüfung nach dem anderen, ne, und das Semester für Semester sich vorzukämpfen, bis man dann Bachelor- oder Masterabschluss hat, ist es halt im Sportkontext genau das Gleiche, vielleicht auch mit Zeiten oder so, ne, langsam sich vorzuarbeiten.
Ja. Krass, also wirklich ein super gutes Beispiel, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich viel, viel verrückter geht's nicht mehr, was man dem Körper noch irgendwie zumuten kann und dem Geiste.
Also ich war wirklich auch wahnsinnig beeindruckt, zu was man in der Lage sein kann, ja. Und ich glaube aber, es ist auch für sehr viele eine Inspiration auch mal war, auch mit Sport anzufangen, mit Laufen anzufangen und auch mal zu schauen, was kann ich vielleicht dann doch schaffen und auch mal ein bisschen noch auch an meiner mentalen Resilienz, ne, da zu arbeiten.
Ja, hast du ein paar konkrete Punkte, ein paar konkrete Übungen, Ansätze, wie man sowas sich mehr erarbeiten kann, da ein Stück weit voranzukommen?
Also vor allem von so vielen Profis und auch diesem Kim Gottwald hatte ich auch schon oftmals gehört, dass die so ein mentales Training machen, ne, und das auch fest in ihren Alltag vor allem integrieren, jetzt nicht nur einmal alle paar Monate, sondern vielleicht auch, ne, da kommen wir auch später nochmal drauf, in den praktischen Teil, was ich vielleicht auch schon für mich angewendet habe. Aber dieses Thema Visualisierung ist halt ganz wichtig, dass man so ein bisschen den Wettkampf so durchspielt, also auch mal sich so einschätzt, okay, wie kann jetzt hier dieses Rennen verlaufen, ne, das so ungefähr so zu durchdenken, auch mal die Erschöpfung, wann die auftreten könnte, auch zu spüren und da so ein bisschen sich auch reinzufühlen und mental auch vorzubereiten auf so ein Rennen. Das klingt ziemlich banal, aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wirksam, weil das Gehirn dann auch so ein bisschen auf diese Erfahrung, die dann auch kommt, ne, auch die Grenzen, ne, die dann auch kommen könnten, sich so ein bisschen vorstellen kann.
Ja, Was mir so noch als Frage zukommt, ist, dass man jetzt gerade so vielleicht in diesem krassen Beispiel Ultrasport auch viel den Leistungsdruck spürt, den man sich selber aussetzt, den man sich selber macht, ne? Dass man, ich will das Ziel erreichen und das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Und dann auf der anderen Seite gibt es den Druck von außen in anderen Bereichen. Würdest du den trotzdem auf die gleiche Art und Weise bekämpfbar sehen oder behandelbar sehen?
Ich würde sagen, das ist Typsache tatsächlich. Also auch in diesen zwei Interviews, die ich ja auch mit dem Josia Topf zum Beispiel geführt habe, kommen jetzt so das Beispiel, hat gesagt, dass von außen schon eine gewisse Erwartungshaltung, vor allem auf diesem Profiniveau, wo er im Parasport da jetzt gerade schon unterwegs ist, auf jeden Fall da ist, aber er da so den Weg gefunden hat, da gar nicht so stark sich zu orientieren oder diesen Erwartungen gerecht zu werden, sondern er das am Ende für sich macht. Er ist jeden Morgen teilweise um 6 am Beckenrand, weil es ihm Spaß macht. Das Schwimmen ist sein Leben und das ist so ein großer Bestandteil und es erfüllt ihn auch. Und ich glaube, wenn man das mit der richtigen Intention macht und vor allem aus so einer intrinsischen Motivation, so wirklich, ich mache das für mich selbst, ich will das, dann ist das das Wichtigste. Und dann sollte man auch nicht nur auf diesen Druck von außen hören. Den macht man sich auch teilweise ja schon genug selbst.
Genau, ja, genau, ja. Ist auch, stimmt, erinnere mich auch, er hat ja auch gesagt, dass er Social Media nicht sehr viel macht, ne, sondern sich da versucht rauszuhalten, weil es einfach nicht geht. Und dass, wenn man das noch mit aufnimmt, was sehr viele SportlerInnen ja irgendwo machen, ne, gerade unterschiedlich von Sportart zu Sportart auch sicherlich. Aber ja, das ist natürlich, ja, da steigt das Ganze nochmal in andere Sphären manchmal wahrscheinlich, ja.
Ja, ich glaube, man lernt auch über die Jahre da so seine eigenen Strategien und Umgangsweise damit. Und für ihn war es vor allem halt, ne, das in professionelle Hände zu geben. Und er hat gesagt, das funktioniert halt besser denn je.
Ja, genau. Machen auch viele, denke ich, mittlerweile, dass sie das Ganze einfach auslagern und gar nicht mehr so nah an sich ranlassen. Ja, macht sehr viel Sinn. Was würdest du sagen, können wir alle auch außerhalb des Sports vielleicht sogar tun, um solche Strategien für uns zu lernen?
Also ich finde vor allem von diesen ganzen Inhalten, wie wir jetzt besprochen haben, aber auch in den Interviews diesen Monat gehört haben, ist so ein bisschen der Kerngedanke, dass man an der eigenen Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, so ansetzen sollte und es nicht nur auf Spitzenniveau als Spitzensportler wie jetzt ein Josia Topf zum Beispiel, dass es wichtig ist, sondern auch Menschen im Beruf, ne, sei es jetzt im Studium oder im Alltag oder auch einfach, wenn du hobbymäßig irgendeinem Sport nachgehst. Jeder kennt die Drucksituation. Ich meine, wir alle waren mal in einer wichtigen Prüfung gewesen in irgendeiner Verantwortung oder Erwartungshaltung, die von uns selbst oder von außen kam. Und da müssen wir halt lernen, entsprechend auch mit umzugehen, mit diesem Druck und auch diese Strategien, die für uns bestenfalls dann funktionieren, auch auf unser Leben zu übertragen.
Gut, cool, dann bin ich gespannt. Du hast auch wieder eine praktische Übung auf jeden Fall vorbereitet. Ich hatte anfangs gesagt, da bin ich sehr gespannt, weil wir ja schon irgendwie dann auch recht unterschiedlich ticken. Ich habe das in der Vergangenheit im Podcast schon ein paar Mal so mit Phil geteilt. Bei mir hörte der selbst erzeugte Leistungsdruck, ja, der hat mich schon quasi im sehr jugendlichen Alter von, was weiß ich, 12 oder 13 dazu gebracht, dass ich keine Lust mehr auf Sport und sich sportlich messen hatte. Irgendwie in der dritten Kreisklasse der Tisch im Tischtennis bei mir im Ort hat schon aufgehört, dass ich keine Lust mehr auf Punktspiele hatte, weil ich keine Lust hatte, diesen kleinen Druck irgendwie mitzuerleben und habe mich quasi echt sportlich auf so einen Bereich aufs ganz Private zurückgezogen und habe, wenn dann mal so Thekenfußball oder sowas gespielt oder sowas in die Richtung, aber ansonsten eher so auf Surfen beschränkt, wo dann tatsächlich ich ja das nur für mich selber mache und das einfach komplett auf mir selber rauskommt, weil in Wettkampf kommst du ja gar nicht so schnell rein in dem Sport, sage ich mal, ne? Entsprechend finde ich sehr spannend, bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt erarbeiten. Ich würde vielleicht aus meiner Sicht einmal so ganz kurz beschreiben, wie ich glaube, ich habe da tatsächlich heute spontan drüber nachgedacht, wie ich glaube, irgendwie gelernt zu haben, mit gewissen Drucksituationen, die ich so erlebt habe, umzugehen. Und die eine prägnante, die ich hatte da, war unter anderem jetzt aus dem Surf-Podcast Geschehen raus entstanden. da ich selber jetzt auch sagen würde, ich bin echt, weiß Gott, kein guter Surfer. Ne? Mein Podcast dreht sich ja auch viel darum, dass ich quasi der Dude bin, der zu Hause mit Familie sitzt und sehr selten ins Wasser und ans Meer kommt. Und dementsprechend Surfskill technisch bin ich unterirdisch von dem, dass ich schon 25 Jahre surfe. Und damit umzugehen, wenn du dann an die Öffentlichkeit gehst, mit einem Podcast über so ein Thema zu reden, das hat mich also die ersten Jahre sehr stark mitgenommen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass mich keiner kennt irgendwo. Oder wenn ich dann irgendwo bin, dass auch keiner mitkriegt, dass ich das bin, so ungefähr. Ne? Weil es mir ein großes Anliegen war, dass keiner wissen darf, dass ich nicht besonders gut surfe. Und das hat mich sehr stark eingeschränkt lange Zeit. Und ich glaube, ich habe wirklich so viel an mir gearbeitet, selber ein Stück weit von oben auf mich drauf zu gucken, einen Schritt zurückzutreten und mich selber komplett so zu akzeptieren, wie ich jetzt bin, und sage, dass Authentizität einfach das Wichtige ist, auch in der Kommunikation, wenn der Druck so entsteht, und ich halt daraus mir das Leben dann wieder einfacher gemacht habe und mir das in der Situation, aber auch in anderen viel Druck genommen hat. Genau, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, wie dein Hintergrund vielleicht auch ist, kurz.
Also ich würde das mal gerne.
Und dann auf die Übung.
Genau, ich bin erstmal super, also würde das mal gerne auf deins eingehen. Ich finde es auch super spannend, dass du halt auch mal jetzt mit deiner Geschichte so ein bisschen verdeutlicht hast, dass du mit dieser Selbstreflexion, die du über Jahre hinweg, wie ich es jetzt gehört habe, ne, angewendet hast, so ein bisschen auch das Ganze im Prozess auch für dich besser entwickelt hast, auch damit umzugehen, weil vor allem auch viele, die ein hohes Leistungsmotiv haben, die definieren sich dann auch nur über Leistung. Und es ist ganz wichtig, auch seinen Selbstwert nicht nur an Leistung festzumachen, sondern wir sind mehr als die Noten, die wir in der Schule bekommen oder eine berufliche Rangordnung oder sonst was wir erreichen. Oder jetzt, ne, bei dir im sportlichen Kontext, ob du jetzt, weiß ich nicht, in irgendeiner bestimmten Surfklasse oder sonst was für ein Weltklasse-Niveau da mitsurfen musst. Um den Gedanke muss es ja gar nicht immer gehen, und wir sind ja mehr als das. Und ich finde, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, wenn man das auch auf einem Leistungsniveau macht. Habe ich auch von ganz vielen Sportlern dann eben, wo ich vor uns berichtet hatte, die auf einer Sportschule waren und die dann zurückgekommen sind und diesem Druck nicht standhalten konnten. Ne? Das war eine ganz schwierige Erfahrung für sie, und das hat bis zu diesem Zeitpunkt ihr Leben ausgemacht, dieser Sport. Die haben sich nur darüber identifiziert und ja auch, ne, anderen gegenüber dargestellt, dass sie eben die erfolgreiche Sportlerin XY sind. Und wenn das dann wegbricht, dann ist auch so ein bisschen eine ganz große Identitätsfrage. Wer bin ich überhaupt, ne? Und da muss man natürlich auch Punkte finden, wie du jetzt auch sagst, ne? Du bist Familienmensch. Du bist auch da vielleicht total in deinem Familienkontext, dass es dir auch ganz viel Energie gibt. Und genau das macht dich ja gleichwertig aus, als wenn du jetzt sagst, du kannst gut surfen gehen, ne? Das sich auch immer wieder bewusst zu machen.
Ja, und ich denke, es hängt ein Stück weit auch von der Situation ab, ne? Wir haben auch schon öfter jetzt Leute gesagt, ja, ganz ehrlich, um einen guten Podcast über das Thema Surfen zu machen, musst du selber nicht gut surfen können. Ne? Das hat damit quasi gar nichts zu tun in dem Sinne erstmal. Sondern sind eigentlich andere Skills dann gefragt.
Ja. Und ich finde, du zeigst ja auch, ne, wie du auch ganz authentisch, ne, das macht dich auch total aus, und ganz locker auch solche Gespräche führen kannst. Man muss ja auch nicht immer das mit 110% alles schaffen. Das geht ja auch, ne, wenn es dich erfüllt, ist das das Wichtigste, auch Freude und Spaß dabei zu haben.
Ja, genau, da sind wir wieder beim Anfang quasi. Ja.
Genau. Genau, aber ich fand es auch super spannend, mal deine Perspektive zu hören, weil ich glaube, wie du auch am Anfang gesagt hattest, wir sind da ein bisschen unterschiedlich vielleicht auch, wie wir uns entwickelt haben, aber auch aus welchem Kontext wir kommen. Ich bin eine ziemliche Sportlerfamilie auch reingeboren worden und auch in den Sport so ein bisschen sehr früh gekommen. Und vor allem das ja dann auch in der Pubertät so auf Leistungsebene nochmal stärker verfolgt. Bis zum letzten Jahr, da waren wir auch noch bei den deutschen Meisterschaften der Master gewesen sogar. Ja.
Ja.
Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, aber ich muss wirklich sagen, dass man schon echt da auch auf sich selbst Acht geben muss, weil wenn das ein sehr anspruchsvolles Studium ist, wo da ganz, ganz viel Leistung von einem gefordert ist und dann noch im Sport gleichzeitig, dann muss man sich selbst auch manchmal priorisieren und vorne anstellen. Aber ich habe natürlich auch über die Zeit Methoden und auch Strategien entwickelt, wie es für mich auch ja funktioniert, in verschiedenen Bereichen da auch gerecht zu werden und aber auch immer wieder mir bewusst zu machen, ich mache das für mich selbst, ne, auch immer so ein bisschen die Intention zu hinterfragen, nicht für irgendwen anders, nicht für die Trainer, nicht für Eltern, Freunde und Co., sondern am Ende, ne, gibst du da deine ganze Energie und Zeit auch letztendlich dafür rein, weil es dich erfüllt.
Ja, genau, das ist der Punkt. Das war wahrscheinlich bei mir beim Tischtennis früher immer das Problem, dass ich immer diese Fremdwahrnehmung hatte irgendwo, ja.
Ja, ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen auch frei machen, ne? Dass man viel mehr den Fokus auf sich richtet, ne? Klar kommt dann immer irgendwelche Kommentare, ne? Oder Einschätzungen von außen, aber letztendlich stehst du da für dich selbst.
Ja. Ja, spannend, spannend. Du hast ein paar praktische Übungen, Ansätze vorbereitet.
Genau, also ich habe, wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, auch ja einige Methoden gefunden, die auch für mich gut funktioniert haben und vielleicht auch den Zuhörern da draußen helfen können, sei es jetzt im Sport, aber vielleicht auch so im Alltag. Genau, ich hatte es vor uns bei Kim Gottwald auch schon mal angesprochen und tatsächlich, das hat mir auch sehr geholfen, auch mal vor einem schwierigen Wettkampf. Ne, wir haben vor uns ja auch gesagt, es sind immer die deutschen Meisterschaften gewesen, wo es dann auch um echt was ging. Wir sind da auch
Ja.
im Team, in der Staffel angetreten. Du wusstest, das ist jetzt hier kein Individualsportart mehr, sondern du springst jetzt hier ins Wasser und schlägst an und diese Zeit entscheidet, ob ihr deutsche Meister werdet oder nicht. Und da
Ja.
steht gerade echt was auf dem Spiel. Und da finde ich, haben wir auch alle zusammen auch als Team, ne, das so ein bisschen auch versucht zu visualisieren. Also in so einem, auch so mental einfach mal durchzugehen, dieses Rennen und sich auch bewusst zu machen, okay, wir haben das jetzt auch schon so oft geschafft und uns auch schon verbessert, ne, und da auch sehr, sehr auch positiv reinzugehen. Und so finde ich, nimmt es schon mal extrem viel Druck von dieser Situation weg. Und auch wenn ich alleine geschwommen bin, machen auch ganz viele Sportler, hatte ich auch schon mal von, ja, anderen aus der Trainingsgruppe jetzt noch um Josia Topf und Co. gehört. Da gibt es manchmal so Zielzeiten, die man als Schwimmer anvisiert, ne? Jetzt, und dafür bei 50 Grad unter 30 Sekunden zum Beispiel zu bleiben. Und dann visualisiert man seine Zielzeiten, indem man sich die wirklich mal auf ein Blatt Papier schreibt und dann über sein Bett hängt oder über den Schreibtisch, so ein Ort, wo du jeden Tag drauf schaust und die immer wieder so ins Gedächtnis rufst, okay, da möchte ich hin, ne? Das auch präsent zu haben. Und ich finde, durch diese regelmäßige Sichtbarkeit ist das auch zum Beispiel, dass man sich auch Medaillen aufhängen kann oder mal eine Urkunde, ne, oder eine Ehrennadel, je nachdem, wofür man, ne, dann in welchem Bereich man das auch macht, sich auch bewusst zu machen, hey, ich habe hier das schon geschafft, ne, weil wir sind ein bisschen daran ja auch orientiert, als Leistungsgesellschaft immer nach mehr zu streben. Aber wir müssen
Ja.
ja auch mal schauen, okay, was haben wir auf dem Weg schon erreicht, ne? Ja, und das sind so auch zwei Dinge, die, finde ich, sehr gut geholfen haben. Aber auch so ein bisschen, ich finde auch Mindset und Sprache formt auch total das Denken. Also ich weiß nicht, ob hast du schon mal was von Affirmationen gehört?
Sagt mir was, aber ich krieg's jetzt nicht zurück gerade, nee.
Ja, es haben, glaube ich, schon viele gehört, aber ich finde es auch ganz, ganz wichtig, in so seinen Alltag zu integrieren, weil es ist so ein bisschen ja auch entscheidend, wie wir mit uns selbst sprechen, so diesen inneren Dialog führen. Es ist ja auch wichtig, um dann auch mit Druck besser umgehen zu können. Anstatt jetzt zu sagen, ich darf nicht versagen, weil diese Versagensangst so groß ist, gerade in dem Wettkampf, sich als Athlet einfach mal bewusst zu machen, ich gebe mein Bestes Schritt für Schritt und ich werde das schaffen, ne? Diese, also positiv sich zuzureden auch einfach, weil Sprache formt gezielt auch das Denken und das Denken steuert ja auch wiederum das Verhalten. Und das sind ganz wichtige Komponenten, die auch zusammenhängen. Und so kann man dann auch vielleicht einen Sieg eher erreichen.
Spannendes Thema, gerade Sprache, ne? Ist in so vielen Alltagsbereichen. Deshalb, ich bin ja selber auch ein Fan im öffentlichen Raum von Gendersprache und Ähnlichem, weil es einfach Sprache so viel macht, ne? Was man da ausdrückt, hat so viel Macht irgendwie auf ganz viele Lebensbereiche, dass man das auch für sich selber nutzen kann. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und sonst, ja, stelle ich auch fest bei deinen Ausführungen oder auch verglichen mit Aussagen aus den letzten beiden Gesprächen, dass man da auch immer das dann alles ein bisschen in Relation setzen muss, denke ich, ne? Man soll sich auf Erfolge besinnen, aber trotzdem meinte der Josia auf jeden Fall auch, ne, dass er seine Medaillen, die letzten hat er gar nicht mal rausgeholt, so ungefähr. Und dann war schon irgendwie so, auch man soll nicht so viel auf Medaillen fixiert sein, weil er halt auch schon so viele hatte jetzt irgendwo.
Ja.
Also, man kann sich darauf nicht ausruhen, aber trotzdem sollte man sich darauf besinnen, was man schon alles erreicht hat, denke ich, ne?
Genau, so einen sehr achtsamen und bewussten Umgang auch mit dem Erfolg. Man darf jetzt auch keine Höhenflüge direkt bekommen, sondern klar, auch der Josia, das ist natürlich aber dann auch nochmal auf wirklich Spitzenniveau, wie er das dann betreibt. Ja.
Ja. Spannend finde ich auch, wenn man drüber nachdenkt, ne, dass es eigentlich so ein Sog auch ist, ne? Je erfolgreicher man wird, wenn man im Finale plötzlich steht, dann ist der Druck am allerhöchsten, obwohl man schon so viel erreicht hat, ne, dass da eigentlich meinen müsste, man müsste lockerer werden. Und dann steigt der Druck nochmal auf Superlativ plötzlich stattdessen. Ne? Das ist auch eine komische Entwicklung eigentlich. Ne?
Absolut, aber ich glaube, man ist halt auch als Sportler bewusst, hier geht's halt auch um viel mehr als vielleicht in irgendwelchen Vorläufen. Wir können jetzt hier die Goldmedaille, ne, bringen und letztendlich sind wir von diesem sportlichen Ehrgeiz ja immer die Besten, der Beste zu sein, auch getrieben. Ja, aber man muss natürlich da auch immer sehr auf sich selbst aufpassen und nicht immer nur weiter nach oben streben, sondern auch mal irgendwann die Bremse reinhauen.
Ja. Ja, cool. Also ich nehme mit, dass ich es dann auf meine Art und Weise auf jeden Fall auch schon ganz richtig gemacht habe, indem ich einfach gesagt habe, auf mich selber gucken und mich selber reflektieren und auch erkennen, was mir wichtig ist und was denn vielleicht auch für die Sache wichtig ist, für die ich, auf die ich hinarbeite, ne? Und ja, auch der Punkt, den Punkt auf Erfolge stolz sein, nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Das habe ich auch schon öfter mal gehört, jetzt mir sagen lassen, dass ja eigentlich schon so viel erreicht ist und dass man darauf auch mal das auch mal feiern soll und mal positiv drauf gucken soll und sich das positiv erzählen soll selber, ne, mit positiver Sprache. Also viele, viele Ansätze, die wir da jetzt gehört haben, schon mal, denke ich.
Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ja, vor allem, was ich jetzt neben dem, was du schon gesagt hast, finde ich es auch ganz wichtig, nochmal nach außen zu tragen, dass wir natürlich auch am Ende nur Menschen sind und auch nach intensiven Phasen auch einfach mal sich bewusst eine Pause zu geben, eine Erholung oder auch mal in die Selbstreflexion zu gehen, was du jetzt auch ganz, ganz wichtig für dich erkannt hattest, nicht? Auch so ein bisschen durch diese Nachbereitung letztendlich so auch die mentale Erschöpfung langfristig verhindern kannst, ne? Dass du auch immer mehr auch wachsen kannst, indem du auch auf dich selbst achtest und dich selbst priorisierst.
Ja, stimmt. Ich habe auch definitiv gelernt, lieber, wenn es im Kopf gerade nicht gut funktioniert, die Kreativität nicht sprudelt, was auch immer das Problem ist, dann lieber eine wirkliche Pause einzulegen und zu sagen, so egal, jetzt leiste ich gar nichts in diesem Moment und das ist auch gut so.
Ja, und da ist es auch ganz wichtig, einfach mal auf seinen Körper auch zu hören. Ne? Wenn er euch bestimmte Symptome, Signale sendet, dann das auch aus einem bestimmten Grund und da auch mal ganz bewusst auch mit umzugehen und auch mal für sich selbst dann die Konsequenz zu ziehen bis hierhin und dann erstmal nicht weiter, erstmal eine kurze Pause. Ne?
Ja, super. Sofern du jetzt nicht intervenierst, würde ich sagen, das ist ein sehr guter Schlusssatz und bedanken wir uns für die Tipps und das Gespräch mal wieder.
Vielen lieben Dank auch an dich, an deine Erfahrung.
Ja, gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.